Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. Bei mir zu Gast ist heute die international erfolgreiche Starköchin Chaya Molchow. Sie hat rumänische Wurzeln, verbrachte ihre frühe Kindheit in Tel Aviv und zog mit ihrer Familie im Alter von 9 Jahren nach Bremen. Dort heiratete sie später den bekannten Pantomimen Sami Molchow. Den kennen Sie vielleicht. 3 ihrer 4 Söhne helfen Chaya dabei, das inzwischen ziemlich große Family-Business zu leiten. Zum Beispiel die Neni-Restaurants, die man überall auf der ganzen Welt finden kann. Oder der eigene Lebensmittelvertrieb. Also wenn es um Essen geht, im Speziellen um ihre eklektische Weltküche oder beispielsweise ihre Liebe zur Fermentation, dann ist diese temperamentvolle Frau nicht mehr einzufangen. Aber warum auch? Wir können ja bestimmt noch was lernen. Ja, bei Toast Hawaii sitzt heute ein Superprofi und ich bin gleichermaßen beflügelt wie auch ein bisschen, nicht ängstlich, aber jemand, der sich so gut mit Lebensmitteln auskennt, der so viel mit Essen zu tun hat, schon seit so vielen Jahren. Chaya Molchow ist heute da. Du bist hier genau richtig bei Toast Hawaii, weil wir werden jetzt deinen Lebensweg nochmal ein bisschen anhand des Essens skizzieren. Wenn du dich erinnerst, das Essen deiner Kindheit, was ist das?
Ja, da ich rumänischer Abstammung bin, war natürlich auch der rumänische Einfluss. Das hieß Sarma, das ist diese Krautrouladen, was meine Mutter fantastisch gemacht hat, weil sie hat den Kraut erst fermentiert. Und ich bin eigentlich mit Fermentation aufgewachsen, weil in Rumänien damals hat mal Tomaten, grüne Tomaten, rote Tomaten, Gurken, Kraut, Paprika, jede Sache wurde fermentiert für den Winter.
Es gab keine Kühlschränke auch,
ne? Es war damals keine Kühlschränke, auch in Rumänien damals, als meine Eltern, gab es keinen Kühlschrank. Wir haben Eisblocks gehabt, unter dem Bett wurden dann die Gläser, das musste ein bisschen dunkel sein und so haben wir auch Wassermelonen unter dem Bett aufgekühlt.
Die Eisblocks, wo sind die denn
unter
gewesen?
Dem Bett, es waren so ein Eisengefäß, ein Eisblock, da war aber riesige Eisblocks.
Unter dem Bett?
Ja, aber es war heiß in Israel. 40, 50 Grad
im Sommer. Ach, jetzt
sind
wir in Israel, okay.
Ich war nie in Rumänien, aber ich habe meine Mutter rumänisch in Israel gekocht, weil sie, das sage ich ja, die israelische Küche ist die eklektische Küche, weil jede Nation kam nach Israel nach dem Zweiten Weltkrieg und jede Mutter oder Vater hat ihre Gerichte mitgenommen. Meine Eltern, rumänischer Abstammung, haben in Israel Sarma oder Mititei, das ist so wie Kebab, aber anders gewürzt, ja. Oder Ikra, Ikra ist aus Fischrogen, ja, wie ein Kaviar. Also mit diesen Sachen bin ich auch aufgewachsen, außer mit israelischer Küche, wo wir Falafel, Hummus, die palästinensische Zutaten oder Einflüsse. Ich bin mit wirklich eklektischer Küche aufgewachsen. Meine Nachbarn war die Weltküche. Polnische Juden, französische Juden, äthiopische Juden, indische. Das war meine Küche. Ich habe auch immer draußen gelebt. Wir waren Straßenkindern und jede Mutter hat immer irgendein Essen gebracht. Und da habe ich gelernt, verschiedene Kulturen, verschiedene Geschmäcke kennenzulernen.
Und diese Krautrouladen, hast du sie genannt. Ist das dasselbe wie Kohlrouladen? Oder
nein,
ist es das?
Kohl nein. ist Kohl und Kraut ist Sarma. Also Krautrouladen werden aus diesem Weißkohl gemacht. Und diese Blätter werden erst fermentiert, eingelegt, so wie Sauerkraut.
Dein Onkel war so ein Spezialist im Fermentieren.
Ja, stimmt.
Ne? Das war so ein
stimmt. Der Onkel David aus Bukarest, der hat nur fermentiert. Und damals, als mein Bruder Medizin studiert hat, habe ich verstanden, was er alles gemacht hat.
Kannst du denn dieses Fermentieren, das ja auch mehr und mehr wieder in die Gegenwart kommt,
ja, ganz stark.
Kannst du das mal in groben Zügen erklären, was das ist?
Ja, wenn man zum Beispiel Gurken, ja, wir machen das in eine Salzlake, also Wasser, Salz und dann gibt man jetzt Gewürze, Pfefferkörner, man kann jetzt Dill geben, Fenchelsamen, Senfkörnern und das wird dann, ich mache das immer im Sommer, wo ich das dann draußen im Garten in der Sonne 2, 3 Tage fermentiere mit einem halboffenen Glas, weil sonst würde das explodieren und dann nehme ich das rein im Dunkeln und lasse es 2, 3 Wochen richtig fermentieren. Also Fermentation ist meistens mit Salz oder man kann auch ein bisschen Essig dazugeben, je nachdem, was du machst. Aber das ist eine Fermentieren.
Okay, wir gehen jetzt mal, wir klappen so ein imaginäres Fotoalbum auf und versuchen uns mal vorzustellen, wie du als Kind, du hast einen älteren Bruder noch, 2 Jahre älter, wie eure Tage früher begonnen haben, in Tel Aviv noch. Du bist in Tel Aviv zur Welt gekommen und hast die ersten 9 Jahre dort gelebt. Was habt ihr gefrühstückt?
Meine Mutter, also bei uns gibt's im Frühstück nie was Süßes. Also wir haben keine Marmelade oder Honig.
Bei uns in der Familie oder
bei uns in der Familie und heute auch. In Tel Aviv isst man meistens einen israelischen Salat. Das ist Tomate, Gurken, Petersilie, Olivenöl, Zitronensaft. Immer klein, ganz klein geschnitten. Das ist dieser palästinensische Einfluss. Hauchdünn geschnitten und das essen wir entweder mit Avocado oder Labaneh. Labaneh ist abgehangene Joghurt aus Ziege oder Schaf oder Kuh. Das wird abgehangen und das ist so wie in Philadelphia bei euch, ein Gervais. Und das wird mit Zaatar. Zaatar ist Oregano, groben Salz und Sesam. Und das kommt da drauf mit Olivenöl. Oliven essen wir. Also wir frühstücken eigentlich sehr, sehr gesund. Sehr gesund. Mit einem guten. Wir essen jetzt ein Sauerteigbrot, weil ich meine eigene Sauerteigbrote mache, ohne Hefe, ohne, das wird auch so art fermentiert. Und das wird mit einem Kaffee oder einem Tee oder frische Säfte, das ist unser Frühstück. Das habe ich mitgenommen aus Israel und das ist auch unser Frühstück auch am Naschmarkt.
Und was ist so ein typisches israelisches Schulbrot, wenn man so will? Wobei du ja sagst, typisch israelisch gibt's gar nicht und außerdem ist das, hat es starke rumänische Einflüsse. Was hast du früher in der Schulpause ausgepackt?
In der Schulpause habe ich oft, meine Mutter hat oft gekocht und ich habe es mitgenommen, meistens Sandwiches. Wir haben natürlich die Pita-Brote gefüllt mit und je nachdem, ja, entweder hat sie manchmal Fleisch oder Salat oder Labaneh, Avocado, Tomate. Meistens sehr gesunde Jause haben wir auch als Kinder schon gegessen. Also wir haben nie Schweinefleisch gegessen oder nie viel mit Fett oder Schmalz oder das ganze Schwere haben wir nie gehabt. Eher die leichte Olivenöl, Zitronensaft, viel Kräuter. Damit bin ich aufgewachsen. Und das ist heute noch mein Lieblingsessen. Viel Auberginen, sehr viel, in jeder Art.
Wie bereitest du sie am liebsten zu?
Am liebsten direkt aufs Feuer, Holzkohle oder Feuer, wo die Schale ganz schwarz wird. Und dann nimmst du die Schale raus und du hast das weiße, ganz weiche Aubergine oder Melanzani, wie man das in Österreich sagt. Und das esse ich gerne mit Tachina, ein bisschen Zitronensaft, Tomatenkerne. Traumhaft tolles Gericht.
Wie machen wir das in unseren durchgestylten Küchen, wenn wir das offene Feuer doch nicht mehr haben? Wie machen wir das im Ofen oder wie wird das so schwarz?
Schau, schwarze, erstens einmal hat man heute Gott sei Dank auch Feuer, Gas.
Ja
Gas.
Gut, aber hat auch nicht
oder,
jeder.
Oder man hat die, viele haben auch Grill zu Hause draußen, aber wenn du das im Ofen auf die heißeste Stufe, bis die Schale, es dauert ungefähr 20 Minuten, ganz schwarz wird, ja. Wenn man mit einem Nadel sticht, muss es keine Widerstand haben. Es muss butterweich sein. Melanzani, Aubergine, darf nie al dente. Das ist der einzige Gemüse, das ist nicht al dente. Alles andere, Zucchini, alles andere al dente, Melanzani, butterweich. Sonst ist das wie Gummi. Das heißt, im Ofen auf heiße Stufe, bisschen schwarz, die Schale rausnehmen und das dann genießen. Oder du kannst auch in Scheiben, in Olivenöl anbraten. Gibt es tausende, ich habe 100 Rezepte von Auberginen. Ich könnte die jetzt nur Auberginen nennen. Ich mache Auberginen Marmelade auch.
Wow, okay.
Ja, ein Konfitür mit den ganz kleinen Baby-Auberginen.
Ja.
Ist herrlich. Was ist der Unterschied zwischen Aubergine oder Zwetschge oder Pflaume? Das ist genauso süß und genauso raffiniert.
Wenn du dich in deinem Leben für ein Gemüse und ein Obst entscheiden müsstest, was wäre das bei dir? Du nickst jetzt schon, du hast sofort eine Antwort.
Ja, Gemüse auf jeden Fall Tomate.
Aha.
Ich bin mit
Weil
Tomaten
man sie
aufgewachsen.
Kalt und warm wahrscheinlich.
In alle Formen. Auch die Kerne esse ich. Und Obst würde ich sagen, also Pfirsiche. Ein guter Pfirsich, wo der Saft rinnt. Und ach, das ist dieser Geschmack, das liebe ich.
Ich finde das so interessant, dass die Platt- oder Bergpfirsiche, dass die so spät erst in unser Leben kamen. Ne? Das sind so, die sehen so aus wie so alte, weise Philosophen oder Philosophinnen, keine Ahnung. Und als die aufkamen, haben alle gedacht, die sind so klein und die sehen so verwachsen aus, die will man nicht. Und dann hat man den einmal eine Chance gegeben und dachte, das ist doch, so haben Pfirsiche in unserer Kindheit geschmeckt.
Und das sage ich auch, so hat meine Tomate geschmeckt. Und das ist die Kindheitserinnerung. Wenn du eine Tomate gebissen hast, dann hat es nach Tomate und nicht nach Plastik. Heute hast du auch wie Plastikgeschmack, überhaupt keinen Tomatengeschmack. Ja, du musst schon Sommer, wirklich Sommer warten, bis wirklich gute Tomaten. Aber im Winter sind die Tomaten für mich grauenhaft.
Aber du hast ja dann eingelegte wahrscheinlich.
Ja, ich fermentiere auch.
Fermentierte Tomaten und
oder Soßen.
Ich glaube, deine Großmutter hat sogar Blüten Ja. Fermentiert.
Sie hat Rosenblüten fermentiert, wir haben Konfitüre gemacht. Also aus allem, Nagelbäume, also auch in Österreich, wenn du diese Nagel, ich weiß nicht, wie das genau heißt, kannst du auch fermentieren oder als Marmelade. Heute kannst du so viele Blüten auch fermentieren. Also das wird ja auch mehr und mehr, die Küche. Heute macht man so viel mit Fermentation.
Und nicht als Deko, sondern nein, tatsächlich, nein, weil sie nach etwas schmecken. Gib mir mal ein Beispiel für eine Blüte und versuch mal den Geschmack zu beschreiben.
Rosenblüten. Ich bin mit Rosenblütenmarmelade aufgewachsen und meine Großmutter hat das immer mit ein bisschen Zucker in Zuckerwasser ein bisschen aufgekocht und dann hat sie eine Marmelade aus den Rosenblüten, die bio waren, und dann hat sie auch Gewürze dazugegeben. Das ist wie eine Marmelade, das ist keine Fermentation, aber eine Rosenblütenmarmelade war für mich Kindheitserinnerungen. Bei uns hat man das immer mit ein Glas Wasser. Man hat bei uns keinen Alkohol getrunken. Ich bin nicht ohne Alkohol aufgewachsen in Israel. Glas Wasser mit ein bisschen Dulchatze hieß das, eine Marmelade aus Rosenblüten, und so wurde mal begrüßt zu Hause. Mhm. Anstatt Prosecco gab's das.
Und gab es einen speziellen Tag, so wie das in Deutschland so der Sonntag war, dann gab es den Sonntagsbraten und sonntags kamen auch Verwandte zu Besuch oder man besuchte Verwandte und aßen zusammen. Ist es dann wahrscheinlich der Samstag oder ist es auch der Sonntag gewesen?
Schabbat, also Schabbat. Am Freitagabend. Das habe ich auch, bis die Jungs groß waren, haben wir Schabbat jeden Freitag. Als sie älter waren, haben wir gesagt, wir machen das um 6, ihr geht dann aus, ihr braucht auch eure Freiheit. Aber diese Tradition ist was sehr, sehr Schönes. Einmal in der Woche haben wir wirklich immer das Gleiche gegessen. Meine Mutters Chicken Soup, Jewish Chicken Soup, und Samis Mutter, die Bohneneintopf.
Sami Molcho ist dein Mann.
Sami Molcho ist mein Mann. Und Samis Eltern haben Bohneneintopf gemacht. Sie waren Vegetarier. Und das gab's von den Samis Eltern und von meiner Mutter, war immer im Schabbat das gleiche Essen. Und die Kinder haben sich gefreut, im Schabbat wird immer das gleiche Essen kommen. Mm. Das ist Tradition. Mm. Und das ist sehr wichtig. Ich rede nicht von Religion, ich rede von Tradition. Mm. Und das war für uns immer sehr wichtig.
Es gibt einem ja auch einen Halt. Also es hat was mit Geschmack, aber
Geschichte.
Auch mit Gerüchten. Genau, bisschen Geschichte.
Ja.
Ja. Mmh, nicht so lecker. Gibt es denn auch eine Sache, die du nie gemocht hast, die du nie gerne essen wolltest, die du hast?
Ja.
Was ist das?
Oh, ganz stark, kann ich dir sofort sagen. Als ich nach Deutschland kam, da war ich in so eine Camp. Da gab es immer dieses Spinatbrei, dieses passierte
so mit Spiegelei. Wie Rahmspinat, sowas in der Art.
Aber Blattspinat liebe ich. Nur diese passierte Spinat mit dem Spiegelei, das kann ich bis heute nicht essen. Ich liebe Blattspinat auf eine Polenta oder Mais. Das esse ich aber wie die Italiener mit Knoblauch, Olivenöl. Aber diese passierte, kannst du mir heute geben, würde ich dir nie essen. Und ein Spiegelei, das kann ich nicht essen. Das war nicht meine Küche und das könnte ich nicht essen.
Aber das sind auch wirklich die einzigen beiden Sachen?
Ja, sonst kann ich viel. Ja, ich meine, was ich auch nicht esse, ist Austern.
Interessant, da gibt es ein paar Leute, die das sagen.
Das ist mir zu fischig und da habe ich das Gefühl nicht dafür. Also mein Mann, also der Sami und meine Jungs lieben das. Ich kann das nicht essen. Was ich liebe, ist die Soße dazu, diese Zwiebelsauce.
Okay.
Die esse ich dann.
Hast du bei deiner Mutter das Kochen gelernt?
Auch. Meine Mutter war eine sehr gute Köchin. Ich habe bei ihr so das Rumänische mehr gelernt. Und was ich gemacht habe später, ich habe das Rumänische interpretiert auf die israelische Art. Zum Beispiel Krautroulade. Ja, ich habe das auseinandergenommen. Den Kraut habe ich ein bisschen in den Ofen ein bisschen verbrannt.
Lecker.
Und dann habe ich anstatt Rind habe ich Lamm. Und dann habe ich Reis dazu gegeben. Und ich habe das eine offene Kraut. Und das mit ein bisschen so Joghurt dazu und ein bisschen Chili dazu. Das wurde eine israelische, rumänische Krautroulade.
Du hast deine eigene Mutter sehr früh verloren. Die war 56 Jahre alt. Du warst gerade mit deinem zweiten Sohn schwanger. Hast du die alten Rezepte von ihr, hast du das mal runtergeschrieben oder sind die bei dir im Kopf eingebrannt?
Ich habe sehr viele Rezepte auch geschrieben damals und meine Mutter hat auch sehr viele Rezepte in Rumänisch geschrieben. Das habe ich, diese ganzen Rezepte. Und ja, ich koche, meine Mutter war zum Beispiel die beste Brisket, hat sie gemacht, jüdisch Brisket, ja, mache ich heute noch.
Was ist das? Erklär.
Brisket ist aus lang geschmorte Rindfleisch, ein Teil von einem Rind. Und das wird 6 Stunden geschmort mit Wurzelwerk und Zwiebel und das ist mit ein Jus und das ist ein Traum und es ist einfach Kindheitserinnerung. Brisket ist ja in Amerika ganz stark auch, ja. Mhm. Jüdische Familien, die polnischen Juden haben das nach Amerika gebracht. So wie ein Pastrami gibt es ein Brisket. Und mit Brisket war immer auch ein Schabbatessen bei vielen.
Und diese Bücher, die hast du noch? Das sind dann so handschriftliche Notizen,
alles Handschrift,
die du...
Ja.
Und fließt da hin und wieder was in deine, wahrscheinlich, in die Kochbücher auch ein, denke ich mal.
Einige Rezepte auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch die moderne Küche. Ich habe anders interpretiert. Ich habe mehr die orientalische Küche. Meine Mutter hat nicht so orientalisch gekocht. Mehr Ostblocks-Jüdisch, also rumänisch. Und ich habe viel mehr den Einfluss von Palästina, Libanon, Jordanien. Also eine Mischung... Eine richtige Mischung von Orient trifft Okzident. Das ist so meine Küche.
Als du aus Israel gekommen bist und in Bremen gelebt hast, du warst noch sehr jung, hast du aber bestimmt auch hin und wieder bei Freundinnen, bei Schulfreundinnen gegessen. So die klassische, gutbürgerliche, im Zweifel deutsche Küche. Mhm. Was ist dir da besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Och, ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, dass seine Mutter mich mal eingeladen hat zum Essen. Das war
ungefähr.
Ja, ganz selten. Meistens waren die Freunde bei uns. Ich war Weihnachten eingeladen, das war für mich das erste Mal. Und da habe ich das erste Mal so eine ganze Ente gegessen, ja, mit Rotkraut und diese ganzen Gewürzen. Und mir hat das Ganze gefallen, dieses Familiensein. Mhm. Das hat mir die Tradition gefallen. Aber das Essen habe ich nie verbunden mit meinen Freundinnen, dass ich jetzt eingeladen war zu einem Essen. Die Deutschen haben nicht so viel eingeladen damals. Also Freunde von Freunde. Das gab es bei uns viel mehr als bei ihnen.
Oh ja.
Meine Mutter war auch eine sehr kleine, offene und herzige. Und die hat immer gesagt, Raja, du kannst bringen, wenn du willst. Es war bei uns immer, das war in Deutschland nicht so. Das war die Familie und es waren wenige Gäste auch damals. Also ich bin nicht mit Freunde, wo die Eltern mich zum Essen eingeladen aufgewachsen. Kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
Das ist schädlich. Ich hoffe, 60er dass das Jahren. Schädlich, ja. Ich hoffe, dass das kompensiert wurde, dass du jetzt heutzutage ständig eingeladen. Ja, wobei die Leute haben wahrscheinlich auch ein bisschen, wie ist das denn bei privaten Einladungen?
Na, die haben keine Hemmung.
Nein.
Die kennen mich und ich esse, ich probiere alles. Und meistens gehe ich auch in die Küche und helfe mit. Weißt du, wir haben Freunde, die Gott sei Dank nicht steif sind. Wir kommen hin, eine offene Küche. Einer muss die Kartoffeln schälen, der andere. Wir haben so, es ist alles leger. Man soll es nicht steif. Man soll auch keine Angst haben, wenn man nicht gut kocht. Dann gibt mal einen guten Käse, einen guten Brot. Ich gehe ja nicht zu meinen Freunden, um gut zu essen, sondern ich gehe, weil ich ein tolles Gespräch und ich liebe, mit denen zusammen zu sein.
Ja.
Es wird nicht gewertet, wie gut sie kocht, ja. Und die wissen, wenn ich komme, wenn sie wollen, ich mache ganz schnell irgendwas.
Ich beobachte das, dass das so ein bisschen nachgelassen hat, vielleicht auch nur in meinem Leben und meinem Freundes- und Bekanntenkreis, aber ich glaube tatsächlich, dass das der Punkt ist, dass sich Leute, und ich schließe mich damit ein, zu viel Gedanken machen um das, was passieren müsste, wenn man Leute einlädt, wobei das Quatsch ist, denn wenn man von sich selbst als Gast ausgeht, passiert genau das. Man kommt irgendwo hin und Sachen entstehen. Man hilft mit oder man guckt zu, man quatscht in der Zeit und nichts muss da in irgendeiner Weise perfekt sein und trotzdem merke ich, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der das meiner Erinnerung nach stattgefunden hat, als wir unsere ersten Wohnungen hatten und so weiter, dieses Improvisierte, dass das so ein bisschen weggefallen ist und dass Leute sich überlegen und von langer Hand planen und es muss ein Samstag sein und dann die Babys und dann wie viel kommen 6? Nee, lieber 8 und wie viele Paare und Vorspeise und eigentlich... Ich wollte mal was, das ist noch nicht zu spät dafür, ich wollte etwas erfinden, das heißt Dresden als Abkürzung für 3 Stunden Essen, dass man sich tatsächlich um 19:30 unter der Woche trifft und dass man sich nach 3 Stunden wieder verlässt sozusagen.
Ja. Ja.
Und dass in der Zeit redet man, isst man und dann ist auch gut.
Ja.
Dann ist es nicht schlimm, wenn es um 10:30 vorbei ist und man kann am nächsten Morgen früh raus.
Ja.
Und man macht sich nicht so diesen perfektionistischen Stress.
Also das war für mich das Fremdeste, als ich nach Europa kam und meine Mutter und mein Vater waren schockiert, dass man eine Einladung nach 1 Monat bekommen hat. Und meine Mutter gesagt, was weiß ich, wo ich in 1 Monat bin? Wie kann ich Ihnen jetzt zusagen oder absagen? Bei uns war spontan, die Tür war offen und wenn Leute gekommen sind, sind sie gekommen. Und wenn da nichts zum Essen war, dann gab es nichts zum Essen. Und wenn es zum Essen war, dann gab es zum Essen. Genau was du sagst, dieses Übergeplante macht dann auch keinen Spaß mehr. Dieses Kommen und du, ein Käse kannst du immer gut kaufen. Ein gutes Brot.
Hat man ja auch. Man hat immer. Käse hat man da. Oliven kann man immer da haben. Genau.
Schau, nicht jeder kann kochen, aber ich komme doch nicht zu jemandem, weil er kochen kann. Ich komme zu jemandem, weil ich ihn liebe und weil ich mit ihm sprechen will, weil ich ihm auch helfen will, wenn er nicht kochen kann. Also das ist schon längst vorbei bei uns, schon längst.
Ist denn dein Bruder auch jemand gewesen, der aktiv war in der Küche oder war das schon klar, dass du das als Tochter von deiner Mutter übernimmst?
Nein, ich habe es auch nicht von meiner Mutter als Tochter. Ja, das war nicht so, dass jetzt muss ich jetzt das Kochen lernen. Meine Mutter war eine tolle Köchin, wir haben immer gut gekocht und entweder war mein Bruder dabei, mein Bruder isst gerne, aber hat nie richtig gekocht, weil seine Frau ist eine ganz tolle Köchin auch. Rumänische Abstammung übrigens. Und mein Bruder, der immer gearbeitet hat, aber es war nicht Rolle, ich koche und er nicht. Wir wurden eigentlich in Israel sehr selbstbewusst und emanzipiert aufgewachsen.
Weil warst du auch, aber in der Armee wollte ich jetzt gerade fragen, aber ja. Du bist ja früher nach Deutschland gekommen.
Ich bin früher, aber die Frauen in Israel, das habe ich auch jetzt in einer Sendung gesagt, weil warum gibt es nicht so viele Köchinnen? In Israel gibt es sehr viele Köchinnen, weil sie sind so gleichberechtigt. Also ein Mann wird nicht einen Teller werfen auf eine Frau und sagen, das kannst du nicht, sie machen alles mit. Und es gibt wirklich viele Köchinnen in Israel, mehr und mehr, was hier sehr fehlt.
Ja, also ich meine hier, das ist ja das Interessante, dass ganz tradiert immer noch ganz viele Frauen in den Haushalten, in den Privathaushalten sind diejenigen, die kochen immer so. Und wenn es dann um die Sternegastronomie geht, dann sind es meistens Männer.
Ja.
Und deine
Männer
Erklärung?
Brauchen viel mehr Aufmerksamkeit. Männer brauchen die holen sich auch viel mehr raus. Eine Frau macht das halt selbstverständlich und redet gar nicht so viel darüber. Ja, ein Mann braucht immer viel mehr Anerkennung. Du siehst es ja, wenn eine Frau kocht, alles macht sie und dann grillt er und dann werden alle klatschen, weil er einmal gegrillt hat, ein Steak oder irgendwas. Und die Frau hat alle 1000 Salate gemacht. Wer wird gelobt? Der Mann. So ein Blödsinn, ja? Die Frauen sollen gelobt werden.
Und das sagt sie, obwohl sie wirklich in einem Patriarchat, wenn man so will, lebt, mit einem Mann und mit 4 erwachsenen Söhnen, die du aber, wie du sagst, genau richtig in diesem Sinne erzogen hast. Die sind gleichberechtigt mit Frauen.
Ja, also wenn Kinder zu Hause sehen, dass der Vater die Mutter respektiert, die Mutter den Vater respektiert, dann würden sie nicht mal draufkommen, dass seine Frau nicht geschätzt wird. Mhm. Sie wussten, dass Sami mich so schätzt und so wertschätzt und dass wir das auch sagen und auch Komplimente und loben, das würde ihnen nie einfallen, eine Frau nicht zu loben, zu degradieren. Das sind keine Machos. Das sind Männer, aber das sind keine Machos. Sie sind sehr sensibel. Was ich Gott sei Dank, ich habe 4 tolle, sensible Jungs erzogen und darauf bin ich eigentlich am meisten stolz. Wenn ich sie sehe mit ihren Frauen, das ist toll zu sehen.
Wir kommen jetzt mal zu der Rubrik Entweder oder. Mal sehen, ob du dich entscheiden kannst. Entweder oder. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Wasser oder Saft?
Wasser.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Himbeeren.
Banane oder Zitrone?
Zitrone.
Du zweifelst auch gar nicht. Es ist total klar alles. Ja, okay. Joghurt oder Pudding?
Joghurt.
Joghurt. Müsli oder Schrippe?
Was ist Schrippe?
Brötchen.
Brötchen?
Ja.
Müsli oder Brötchen?
Die Berliner sagen, also zum
ist
Frühstück.
Ja, ja. Schrippe.
Schrippe.
Wie kommt Schrippe?
Schrippe. Ja, müssen wir
okay. Also Müsli oder Schrippe? Schrippe.
Schrippe, ja, wirklich?
Ja.
Also wenn du in Deutschland bist, frühstückst du dann auch eine Schrippe, ein Brötchen mit Butter und
Brötchen
Marmelade?
Brötchen gab es nicht in Israel, oder das habe ich immer geliebt in Deutschland. So. Und auch Weißwürste mit Brezel und ein Senf. Das liebe ich. Knödel liebe ich, ja.
Was ist mit Vollkornbrot?
Liebe ich. Vollkorn, aber es ist in Israel auch ganz stark.
Ja?
Ja, ja.
Okay.
Gibt's nicht, was man in Israel nicht kriegt. Die Österreicher kamen, die Deutschen kamen nach Israel, haben das Vollkorn mitgebracht.
Denn das finde ich schon erstaunlich, dass wenn du, keine Ahnung, in Frankreich, Italien, Urlaub machst, dass es so schlechtes Brot gibt.
Ja.
Es gibt so viele tolle Sachen,
ja,
so viel besser.
Ja,
aber eigenartig,
ja,
dass sich das nicht etabliert hat, oder?
Ja, das ist ganz komisch. In Frankreich hast du schon diese schöne, auch eine dunkleres Brot, aber Italien ist wirklich Weizen und gibt's kein gutes. Ich nehme auch immer ein Brot mit nach Italien.
Chinesische Küche oder vietnamesische?
Vietnamesisch.
Grieche oder Italiener?
Italiener.
Italiener oder vietnamesisch?
Italiener. Ich liebe die italienische Küche.
Und deine Lieblingspasta-Soße, was ist das?
Salsicce.
Salsicce, wie machst du die?
Ich kaufe eine Salsicce, aber die weiche und nehme ich auseinander und dann mache ich das mit rote Zwiebeln, eingelegte Tomaten, ein bisschen Olivenöl, also ein bisschen Knoblauch und dann eine gute Pasta. Sehr gut. Und Basilikum drauf, Parmesan drauf.
Lecker. Isst du viele Nudeln oder bist du jemand, achtest du auf irgendwas, wenn du bei deiner eigenen
Nein,
Ernährung?
Aber ich versuche Ausgleich, Sport und Pilates und Spazieren. Ich kann nicht achten, weißt du, ich probiere so viele Sachen, aber unsere Küche ist die gesunde, ist sehr vegetarisch, vegan. Also ich esse nicht die schwere Küche, ja? Und deswegen passe ich nicht auf. Ich versuche am Abend nicht zu spät zu essen und Ausgleich ist Spazierengehen und Sport.
Bei Köchen und Köchinnen ist es, also die Köchinnen, die ich kenne, die sagen immer, ich kann jetzt nicht so viel essen. Ich hab das ja gekocht. Ich kann nicht so viel. Geht dir das auch so? Oder?
Nein. Ich liebe meine Küche und ich probiere das immer gerne. Und wenn das nicht gut ist, dann schmeiße ich das auch gut weg. Also ich bin sehr kritisch.
Wirklich?
Oh, sehr kritisch. Also viele Sachen ist mir nicht gelungen. Und dann habe ich was anderes. Da habe ich probiert, anders zu machen. Du kannst nicht alles richtig machen. Das geht gar nicht. Wenn du ein Soufflé machst, ja, manchmal gelingt es nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel ein veganes Soufflé gemacht. Bis ich das richtig hingekriegt habe, das dauert.
Womit ersetzt du denn den Eischnee?
Den Eischnee, weißt du was? Eischnee kannst du ganz toll ersetzen. Das ist eine tolle Frage. Von dem Wasser von dem Kichererbsen.
Nein.
Ja, wenn du das aufschlägst, ist das wie ein Eischnee. Probier das einmal. Das Wasser von den gekochten Kichererbsen ist das Ersatz für Eischnee. Das habe ich in Indien gelernt.
Das ist ja interessant.
Da gibt es tolle Tricks. Tolle
Super.
Tricks, ja.
Hast du noch einen Trick?
Ach, nächstes Mal. Du kommst zu mir essen.
Du musst dir vorstellen, dass ich vor einem Jahr ungefähr habe ich Freundinnen eingeladen zu einem Käsesoufflé. Weil Soufflé klingt immer sehr anspruchsvoll.
Ja.
Aber eigentlich, wenn man weiß, wie man es ist,
es ist muss
genau. Es muss à la minute sein, das ist das Problem. Ansonsten ist es total easy. Ja. Und à la minute ist es, weil die Leute sitzen da schon. Man macht das ja nicht in eine Stunde vorher oder so, sondern man macht das dann so. Und du musst dir vorstellen, dass wir so ins Gespräch vertieft waren. Das war ein, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Mir rutscht dieser Podcast wahrscheinlich gleich weg. Wir hatten ein so intensives Gespräch und so Themen, die so unter die Haut gingen, dass ich nicht nur vergaß, einen Großteil des Käses darunter zu mischen, sondern auch den Eischnee. Das heißt, es waren dann 8 Pötte, die habe ich dann rausgeholt. Von oben sahen die super aus. Der Parmesan hatte alles ein bisschen gebräunt. Ich dachte, naja, ein bisschen flach. Es ist schon komisch. Und dann war das hauptsächlich flüssig, weil das war, ich weiß nicht, ich habe glaube ich noch irgendwie ein bisschen Lauch mit reingemacht oder
herrlich.
So.
Hört sich alles gut an.
Es war im Grunde, war das wie eine okaye Käsesuppe. Und bis ich begriffen habe, dass warum die alle einen Löffel, die waren alle total höflich. Niemand hat gesagt, sag mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann irgendwann später denke ich, als ich diese ganzen Löffel hole, denke ich, was steht denn hier? Und sehe diesen Eischnee und sehe daneben noch diesen geriebenen Emmentaler und denke, das kann nicht wahr sein.
Werbung.
Dieser Podcast Toast Hawaii wird ja von Dr. Oetker unterstützt. Und so möchte ich in jeder Episode etwas einflechten, eine Geschichte oder ein Erlebnis, das mit dieser Marke etwas zu tun hat. Zu meinem selbstverordneten Bildungsauftrag gehört es natürlich auch, den Dingen auf den Grund zu gehen. Heute liegt der Begriff Götterspeise unterm Mikroskop. Ich habe mich damals als Kind gar nicht unbedingt gefragt, wie ein wackeliges Dessert zu dieser Bezeichnung kommt. Vielleicht weil ich diese Nachtischportion mit meiner bevorzugten Geschmacksrichtung Waldmeister so geliebt habe. Waldmeister. Schon das Wort ist so schön. Dazu noch richtig viel Vanillesoße, heimlich mit Milch gestreckt, damit es noch mehr wurde. Das war ja göttlich, das schmeckte ja göttlich. Warum sollte ich das hinterfragen? Wackelpeter, was ist das für ein Begriff? Oder in einigen Regionen wird es auch Froschsülze genannt, lese ich gerade. Das habe ich noch nie gehört. Also, Dr. Oetker hat sie seit 1912 ungefähr im Sortiment, seit 1920 unter dem Begriff Götterspeise. Aber erfunden wurde sie ein paar Jahrzehnte früher. Das Mastermind war in dem Fall ein Mann, der 1883 von uns ging. Immerhin 92-jährig, Peter Cooper, geboren in New York City, Sohn holländischer Einwanderer, ein helles Köpfchen mit glattem Haar und krausem Rauschebart. Er konnte Hüte anfertigen, Kutschen bauen und konstruierte die erste amerikanische Lokomotive. Da war er allerdings schon reich. Er hatte sich nämlich 1-2 Erfindungen patentieren lassen. Und apropos, Mr. Cooper ließ sich in Amerika die Herstellung von Gelatine patentieren. 1845. Gelatine wird aus tierischen Produkten gewonnen. Es ist das Geliermittel, das eben auch Götterspeise, diese transparente, essbare Substanz verleiht. Für diejenigen unter Ihnen, die vegetarisch oder vegan leben und die sich oder den Kindern diesen Nachtisch nicht verwehren möchten, gibt es inzwischen auch vegetarisches Geliermittel. Das klappt genauso gut. Bei Dr. Oetker besteht es aus Agar-Agar, Johannesbrotkernmehl und Cognac. Cognac? Nein, vollkommen alkoholfrei und mit K geschrieben. Cognac. wird aus der asiatischen Cognac-Wurzel gewonnen. Wusste ich auch nicht vorher. Die Pflanze, die aus der Cognac-Wurzel entsteht, heißt übrigens Teufelszunge. Aber das führt an dieser Stelle zu weit.
Ich war jetzt beim Grill den Hänseln und ich musste drei Promis.
Bei der Kochsendung.
Ja. Und ich war der Coach von drei Promis. Die Promis haben, glaube ich, das noch nie in ihrem Leben ein Messer gehabt. Und ich habe nur ein paar Minuten und die Moderatorin hat sie so viel gefragt, dass sie nicht wussten, wie man kocht und spricht. Ich bin durchgedreht. Ich war nicht so ruhig wie hier. Und einer war so süß und hat einen Fricke-Salat. Fricke ist so eine Art wie Gerste bei euch. Und hat alles gemacht und den Fricke hat er nicht dazugegeben. Und der Moderator, und der gesagt hat, es ist ein tolles Gericht, aber die Fricke, da haben wir 0 Punkte bekommen. Ich bin gestorben. Er war so gut, weil er konnte nicht kochen, aber hat es gelernt. Und dann hat er das Wichtigste vergessen. Oh, so wie bei deinem Soufflé. Das okay. ist schrecklich.
Aber es kann passieren. Und trotzdem, es gab ja vorher einen Salat und es gab dann noch ein Dessert.
Und gute Freunde.
Damit sind wir wieder, damit schließt sich dieser Kreis auch wieder. Natürlich ist es irre peinlich. Was heißt peinlich? Peinlich ist eigentlich ein doofes Wort dafür. Es ist ärgerlich. Nicht
ärgerlich.
Anders. Peinlich ist es nicht, es ist ärgerlich.
Genau.
Aber es ist zu verkraften und niemand ist an diesem Abend hungrig nach Hause gegangen. Natürlich nicht. Aber es war natürlich so ein bisschen...
Und tolle Gespräche geführt.
Tolle Gespräche. Ja. Und ich habe so gedacht, ja, ihr dachtet wahrscheinlich, ich will jetzt hier als Pauser so ein Soufflé machen. Dabei ist es eben ganz, ganz einfach. Bier oder Wein?
Gar nichts.
Kein Alkohol?
Na, ich trinke dann natürlich Wein. Ich trinke überhaupt kein Bier, aber Wein. Ich trinke sehr wenig Alkohol, ja.
Und wenn es einen Wein schafft in dein Glas, was muss der mitbringen?
Der muss herb sein, der darf nicht süß sein und er muss leicht sein. Also ich liebe die guten österreichischen Weißweine, tolle Weine. Aber trocken, ganz trocken.
Okay. Und du verträgst Alkohol einfach nicht gut, oder
Nein.
wie ist das?
Nein, Alkohol, also ich glaube als Gastronom, wenn du wirklich Alkohol liebst, dann ist das schon eine Gefahr, weil bei uns kommen so viele Gäste. Und wenn ich jedes Mal trinken würde, würde ich heute schon eine Alkoholikerin sein. Und das war für mich ganz klar, Gastronomie, ich brauche nicht Alkohol. Ich koche gerne mit Alkohol, mit Wein, ein Jus ohne Wein geht gar nicht, Portwein. Aber ich trinke vielleicht ein Schlückchen, aber ich war wirklich in meinem Leben vielleicht einmal beschwipst, aber sonst nie. Das ist nicht um Kontrolle, sondern das ist, wäre für mich schädlich in meinem Beruf.
Ja,
Sami genießt einen guten, er ist ein Weinsammler. Also wenn, dann gute Weine, sonst gar nicht.
Wenn ich in euer Familienhaus käme, der Kühlschrank, den ich mir, wahrscheinlich habe ich ein ganzes Kühlschrankzimmer, so wie ich mir das vorstelle, weil offenes Haus, die 4 Söhne wohnen nicht mehr bei euch, aber und in Wien ist dieses Haus, das ich jetzt gerade beschreibe, das ich noch nie gesehen habe, aber es soll einen großen Garten haben.
Mhm. Und ein Griller, viele Griller.
Viele Griller?
Ja, wir haben ein Feuer, wir haben ein Grüneck, wir haben ein Ophir-Griller, wir haben jede Art von Feuer. Ich bin ein Feuermensch.
Du bist ein Feuer. Habt ihr auch einen Kamin?
Wir haben einen Kamin, natürlich.
Ja. Und eben dann wahrscheinlich ein Kühlraum oder
ein Kühlschrank, doppelte Kühlschrank und noch ein Kühlschrank und noch ein Kühlschrank. 3 Kühlschränke. Ja. Aber nicht koscher, getrennt, sondern alles auf einmal.
Alles auf einmal. Also wenn ich, das ist natürlich bei einer professionellen Köchin, ist es jetzt, kriege ich wahrscheinlich eine ganz andere Antwort, weil ich liebe es, normale Menschen zu fragen, wenn ich jetzt dein Tiefkühlfach öffne. Wir reden jetzt nicht von einer Tiefkühltruhe, sondern einfach von diesem kleinen Fach. Was finde ich darin?
Ja.
Was ist das bei dir?
Gewürze, die ich aus Israel mitbringe.
Ah.
Die friere ich ein.
Welche Gewürze zum Beispiel?
Hawaiich ist diese jemenitische Boxhornklee. Das kann man für Kaffee oder für Gemüse, also entweder Gemüse, Fleisch oder für Kaffee, 2 verschiedene Arten. Oder ich bringe einen guten türkischen Kaffee, weil ich koche auch gerne diese langsam gekochte auf dem Wasser mit diesen türkischen Behältern.
Ja.
Den türkischen, einen guten, das friere ich auch ein, das hält frischer. Dann bringe ich verschiedene Gewürze, also ich bringe viele Gewürze aus Israel. Ambar ist so wie Curry, aber eine andere Art von Curry. Das wird mit Mango-Pickles gemacht. Wir machen ganz viel mit den Ambar. Das kannst du dir vorstellen, ein bisschen zitronig, ein bisschen curryartig und mit Mango-Geschmack. Sowas bringe ich mit, ja.
Wie bezieht man das denn, wenn man jetzt nicht regelmäßig nach Israel fährt? Hat man da irgendeine Chance? Kann man, also würdest du sagen, dass in den Markthallen...
Es gibt es in Märkte, aber natürlich, weil ich in Israel so oft und mein Gewürzladen, ein Jemeniter, den liebe ich und ich weiß genau, die malen zahlen mir das auf der Minute. Ich nehme das mit, friere das ein.
Ah, gut.
Aber du kannst alles heute schon in Deutschland bekommen. Alles.
Und
alles.
Offenbar, also es gibt ja Dinge, die ihr Aroma verlieren, wenn man sie, wenn man es einfriert.
Aber dann nein, Gewürze nicht.
Erklär mal, also man kann
Gewürze
generell, man kann
zumachen,
generell, ja.
Und wirklich, es bleibt ganz frisch.
Und vakuumisierst du das?
Ja, ich vakuumiere, aber wenn du nicht, dann hast du diese Clips, machst du es ganz dicht, aber Vakuum ist natürlich das Beste. Aber nicht jeder hat ein Vakuum, deswegen diese Clips und die Gewürze bleiben frisch. Deswegen bringe ich manchmal 15 Kilo
okay.
aus Israel.
Ja,
aber ich benutze ich natürlich mir. Auch sehr viel.
Ja, ja, na klar, sicher, ja. Mit deiner Küche. Und diese vielen Kühlschränke sind für Besuch oder
also
für
wir
Experimente?
Haben wirklich viele
oder?
Besuch. Ich, überleg mal, wir haben so viele Freunde aus dem Ausland. Jetzt bis letzte Woche waren eine Familie, die bei uns gewohnt haben, die zwei Töchter mit ihren Eltern, tolle Menschen, die kommen, die nehmen ihre Koffer, sie sind selbstständig. Wir sind noch nicht Gastgeber, die uns jetzt besonders bemühen, dass wir was zeigen. Wir lieben Gäste, die kommen, die machen den Kühlschrank, sie nehmen sich selber. Wenn ich nicht da bin, fühlen sie sich zu Hause. Ich will, dass meine Gäste sich zu Hause und ich möchte mich nicht verpflichten, besonders nett zu sein. Wenn ich früher schlafen gehen will, dann gehe ich früher schlafen.
Das ist gut.
Meistens sind das tolle Leute, die ich sehr mag.
Ich liebe einfach. Das auch, wenn Leute einfach an den Kühlschrank gehen. Wenn man das Gefühl hat, ja genau, jetzt hat das alles so einen Flow, jetzt muss man nicht, man muss nicht ständig in so einem,
Also solche andere Gäste lade ich nicht mein.
Wenn du größere Essen machst, wie setzt du die Leute zusammen? Das würde mich mal interessieren, weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Abende, die dadurch entstehen können.
Schau, wir machen auch ganz oft Brunch. Also wir haben, also sonntags ist oft bei mir ein volles Haus. Freunde von den Kindern, die sind schon 30, 35, unsere Freunde, Hunde. Und du kannst dir vorstellen, der Garten mit 30, 40 Leuten, ein langer Tisch mit selbstgemachten Brote. Wir kochen gemeinsam, wir grillen. Das machen wir wirklich regelmäßig. Und das ist schon wirklich bei den Molchus Tradition geworden, dass die Freunde von meinen Kindern, wenn man sie einlädt, die kommen sofort und lieben uns das meistens 6, 7 Stunden. Sind wir im Garten. Es ist sehr unkompliziert. Wenn du unkompliziert machst, dann fühlen sich die Gäste auch wohler. Mhm. Wenn du da alles so schön deckst und das wollen die Leute nicht mehr. Miteinander, sie wollen reden. Sie wollen. Ich bin auch nicht nur in der Küche. Jeder hilft mit. Aha. Das ist einfach ein tolles Beisein. So musst du es dir bei uns vorstellen. Ist wirklich toll.
Ist
Musik.
Schöne,
und manchmal tanzen wir danach. Also ist wirklich schön. Tradition.
Und im Herbst wird das dann im Haus fortgesetzt?
Ja, im Haus
Herbst
und auch draußen. Wir machen Feuer. Wir machen ganz viel Feuer. Meine Jungs lieben auch Holz und Feuer. Sitzen wir, weiß mal, wie die Indianer um dem Feuer mit Jacken und so, aber auch draußen drinnen überall.
Und bei so einer Sitzordnung, um das nochmal zu sagen, weil da machen sich Leute ja auch viele Gedanken. Mhm. Was ich zum Beispiel, ich stehe so dieser Idee, dass man immer Paare einladen muss.
Also immer separat. Also ich mache den Mann da und die Frau dort. Nicht zusammen, da seid ihr eh das ganze Leben. Ich versuche immer zu kombinieren. Niemals sitzen sie zusammen.
Hast du denn immer Lust zu kochen?
Nein.
Oh Gott sei Dank sagst
natürlich
du das.
Natürlich nicht, natürlich nicht.
Und
nein.
Was sind das für Tage? Wachst du dann schon auf und merkst schon, heute ist ein Tag, an dem ich nicht koche?
Du, vergiss nicht, ich habe so ein tolles Team. Ich bin nur mit guten Köchen umsingelt und die kochen auch die ganze. Wir haben eine in der Kochschule machen wir die ganze Experimentelle. Du musst es wie eine Werkstatt dir vorstellen. Und jeden Tag am Markt, wir kaufen ein, wir experimentieren und natürlich machen das auch viele Köche. Dann komme ich und probiere und sage meine Meinung und ich koche ja nicht jeden Tag, ja. Ich fahre jetzt 2 Wochen und mache eine Entschlackung. Ich werde jetzt nach Griechenland und ich werde dort fast nur fasten, ja. Da werde ich nichts mit Kochen zu tun haben. Also du brauchst immer eine Auszeit, um wieder, und du brauchst auch immer eine Fastenzeit, um wieder die Geschmäcke zu fühlen.
Aha.
Und ich mache das einmal im Jahr, 2 Wochen, fast nur Säfte. Und dann komme ich und dann habe ich wieder so einen Sinn, so einen Geschmack für die Sinne.
Oh,
das mache ich immer.
Das machst du
oder
regelmäßig.
Ayurveda,
machst
immer
du das?
Indien oder jetzt das erste Mal Griechenland. Oder in Österreich an einer Alm. Immer Meditation, Yoga und Fasten.
Und dann kannst du gut schlafen und dann bist du richtig, auch dein
schlafen
Geist.
Schlafen kann
dein
ich
Geist,
nicht so gut,
nicht
leider.
So gut.
Ja, ich habe zu viele Sachen im Kopf.
Und das geht auch nicht zurück, wenn du in diese Meditation gehst, wenn du so ein
Dann das ist schon. Genau dann, wo ich das mache. Ich gehe auch viel spazieren. Ja, ich suche mir immer tolle Orte aus, aber meistens Indien.
Und du hast mal in einem älteren Interview gesagt, frei zitiert jetzt, dass der größte Horror für mich ist Einsamkeit. Und Einsamkeit und Alleinsein sind ja de facto von außen betrachtet unter Umständen Zwillinge, Eineige, aber es fühlt sich sehr unterschiedlich an. Ne? Also Einsamkeit ist ja, hat ja schon sowas Schweres, so eine Melancholie. Alleinsein ist erstmal wertneutral. Bist du inzwischen, hast du dir das als Familien Mensch, als Löwin, hast du dir das Alleinsein antrainieren können?
Ja, weil ich so viel mit Menschen bin, bin ich sehr oft sehr gerne alleine. Genau wie ich jetzt, zwei Wochen. Da werde ich auch versuchen, nicht so viele Kontakte. Ich brauche dann weniger reden. Ich habe auch zum Beispiel ein Schweigeseminar gemacht, wo ich 5 Tage nichts geredet habe. Ich glaube, ich brauche diese, je älter ich werde, diesen Ausgleich. Ja, ich kann genauso alleine jetzt mit mir sein und nichts tun. Nichts. Also dann will ich nicht kochen, da will ich nicht lesen, da will ich einfach blöd rumschauen und nichts tun.
Du sitzt dann wirklich
und guckst irgendwo hin. Ich sitze da und mache gar nichts. Das genieße ich. Ich glaube mir, weil ich so ein aktiver Mensch bin, brauche ich diesen Ausgleich. Und das tut mir eigentlich sehr, sehr gut. Und dann brauche ich mir auch nichts beweisen oder ich muss da nichts machen. Ich wasche auch ungern ab. Ich bin zum Beispiel nicht jemand, der jetzt kocht und dann gerne wäscht. Das macht der Sami übrigens. Der wäscht immer ab.
Aha. Ja. Das hat ja auch für viele tatsächlich was Meditatives. Eine Freundin von mir hat, die verdient gut, die kocht gerne, aber die weigert sich seit vielen Jahren, Geschirrspülmaschine zu kaufen.
Nein, ich hasse das. Also ich muss ehrlich sagen, da bin ich wirklich Chefküchin. Ich mag nicht diese Geschirrspülmaschine, ich mag nicht Geschirr. Das machen die Jungs oder Sami oder wer immer bei uns zu Gast ist. Meine Freundin, die kann überhaupt nicht kochen, aber die ist die Beste, die putzt. Und sie ist eine Intellektuelle, aber sie putzt. Ja. Manchmal siehst du, wenn jemand das gut kann, ich kann es nicht gut.
Katharsis wahrscheinlich. Ja. Und ich finde auch zum Beispiel, dass diese Gerüche, wir haben ja vorhin kurz gesprochen, 7 Jahre in der Gastronomie gearbeitet und der prägendste Geruch, der mich erinnert, ist, wenn diese Kurzzeit, diese heißen Geschirrspülmaschinen aufgemacht werden. Ja. Die laufen ja nicht so lange durch wie in einem normalen Haushalt, sondern es geht relativ schnell. Und sie in Kombination mit den Speiseresten vielleicht und mit dem, was gerade in der Küche gemacht wird und dann diese heißen Dämpfe und so, dass dieser Geruch ist nicht angenehm.
Nein.
Ne? Das ist tendenziell eher unangenehm.
Es ist nicht so wie Essensgeruch, ganz bestimmt nicht.
Was ist denn dein Lieblingsgeruch, wenn du dich jetzt an schönen Gerüchen orientierst?
Ich liebe den Geruch von Basilikum.
Ja,
ich liebe.
Das stimmt.
Gerade, ich liebe Gerüche von Kräutern, wenn du sie in die Hand nimmst und die dann reibst, ja. Oder Verveine, Eisenkraut, ja. Wenn du die reibst, dann hast du eine Limettenzitrone. Das ist so ein tolles Geruch, wie ein Parfüm. Also Kräuter.
Kommen wir mal zu deinen Büchern. Es gibt das aktuelle Buch heißt Wien. Das Buch davor, Tel Aviv, die sind groß, die sind schwer und sie sind nicht nur voller Rezepte von dieser orientalischen Weltküche, wie du sie mal genannt hast, Super-Fusion-Küche, wirklich mit so vielen verschiedenen Einflüssen, sondern sie sind auch sehr schön gemacht, weil du Menschen porträtierst oder weil ihr Menschen porträtiert, denn zumindest das letzte Buch ist auf jeden Fall ein Familienmachwerk. Ne? Das ist entstanden, als uns Corona gerade alle in so ein Nadelöhr zwängte. Beschreib mal, was da war.
Ja, das war das letzte, so Nanny bei Wien. Das war
Nanny heißen, das muss man vielleicht auch noch sagen, heißen eure Restaurants.
Nanny, neun, gibt weißt du, was Nanny bedeutet?
Ja, das sind die Anfangsbuchstaben eurer Söhne.
Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan.
Du aber nicht Nanny. Chronologisch, sonst wäre es Nein.
Genau.
Gut, das sind deine 4 Söhne, genau.
Die 4 Söhne, so heißt das Buch, Nanny bei Wien. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen unsere Rezepte. Und wir nehmen noch 12 tolle Köche. Und die geben ihre 2 Rezepte. Und wir haben sie interviewt, ihre Geschichte, ihr Leben. Lebensgeschichte. Wie sind Sie zu den Rezepten gekommen? Wie sind Sie überhaupt als Koch? Wie ist Ihre Kindheit gewesen? Von wo kommen Sie? Und das ist das Spannende an den letzten 2 Bücher, Tel Aviv bei Nanny und Wien bei Nanny. Und die sind schon Food, People and Stories. Nicht nur Rezepte, sondern auch die Geschichten dazu. Und der Nuriel hat die Fotografie gemacht, Nadiv hat den Film gemacht dazu, ich habe gekocht, noch ein toller anderer Koch hat mitgekocht, der ist zu Corona-Zeit mit uns auf Distanz, mit Maske, ein toller, der wird jetzt Chefkoch bei dem neuen Restaurant sein in Wien. Und wir haben das gemeinsam gekocht. Und das Buch hat eine besondere Energie, weil die Kinder haben bei uns gelebt. Und das war alles bei uns zu Hause entstanden. Mit Feuer, mit Küche, mit allem.
Beschreib doch mal, pick doch mal, auch wenn das sicherlich schwerfällt, einen Menschen heraus, eine Geschichte, die man besonders schön erzählen kann. Zum Beispiel in dem Tel Aviv Buch ist auch, glaube ich, ist das nicht das Tel Aviv mit dem Taxifahrer?
Ah ja, der Taxifahrer im Tel Aviv. Ja, den haben wir kennengelernt, ein Taxifahrer. Und wir haben ihn gefragt, welches Restaurant würdest du hier in der Nähe empfehlen? Und er sagt ja, ich kann dir nicht nur ein Restaurant, das ist mein Beruf. Ich zeige den Leuten, wo man unter 10 Euro essen kann. Geheimlokale, wo nur Taxifahrer, Busfahrer fahren. Und den haben wir dann interviewt und der hat uns alle Location gezeigt, unter 10 Euro, das beste Street Food. Und das war war eine tolle Geschichte. Das war in Israel. Und hier haben wir so in den also Wien bei Nanny, habe ich auch einen tollen junge Koch kennengelernt durch die Jungs, der auch Keramik macht. Der ist begabt, Keramik und Essen. Und er hat die österreichische Küche sehr modern interpretiert. Und er wird jetzt uns alle Geschirr machen für das neue Lokal.
Ah, okay.
Tolle, tolle Keramiker auch, ja. Und Teller, die für uns passend sind, wird er für uns jetzt machen.
Tel Aviv.
Ja.
Teller.
Genau.
Hast du denn als geübte Gastgeberin auch, denn das finde ich so bestechend, es gibt inzwischen so schönes Geschirr. Das gab es, als ich jung war, gab es so Oma-Geschirr mit Blümchen und wenn man Glück hatte, noch so was Weißes, ne? So Porzellan oder dann irgendwie so Steingut. Mhm. Und jetzt inzwischen gibt es, wow, so schöne Sachen, die auch erschwinglich sind. Ja. Und das ist ja allein schon wie so eine Komposition. Man kann ja im Grunde schon wie ein, wie in so einen Farbkasten greifen, schon so eine gedeckte Tafel kann ja allein schon ein Kunstwerk sein.
Und ich liebe das.
Ich kann mir vorstellen, wenn ich so eine ambitionierte Köchin wäre wie du mit so vielen regelmäßigen Gästen, hätte ich wahrscheinlich Schränke voller Geschirr.
Habe ich auch.
Hast du wirklich?
Habe ich wirklich, ja. Ich habe auch vom Catering noch so tolle Geschichten. Ich könnte dir jetzt stundenlang erzählen. Aber eine der Geschichten war, ein sehr wohlhabender Mann wollte für seine Freundin ein Fest machen beim Schwarzenbergpalais, ein ganzer Palais. Und er hat gesagt, ich will eine weiße marokkanische Nacht.
War das dieser erste Job, den
nein,
du gemacht hast?
Nein,
als
nein. Der hat schon gehört, dass ich das mache. Und ich habe ein Geschirr gesehen in Frankreich. Das war von Rina Minardi. Sie ist eine tolle Keramikerin, eine Mutter von 5 Kindern. Spät begonnen, heute einer der Nummer 1 in Keramik. Und ich habe das Geschirr gesehen, aber unbezahlbar. Und ich rufe ihn an und ich habe gesagt, ich würde das Geschirr, aber das ist so teuer. Möchtest du das? Weil er hat mir gesagt, Geld spielt keine Rolle in dem Fall.
Wow.
Das war das beste Catering von mir. Ich kaufe es. Und ich habe für 100 Leute gekauft und er hat es mir zum Schluss verschenkt, weil er so begeistert war. Und das Geschirr habe ich immer noch. Für 100 Personen. Wüstenfarbe. Kannst du dir nicht vorstellen. Und das habe ich bis heute noch als Erinnerung.
Wie viel Geld gibt man für sowas aus, wenn es schon teuer ist und dann mal 100. Hast du da eine Vorstellung, über was für Dimensionen reden wir?
Das war sehr viel Geld.
Oh.
Aber er wollte das Beste für seine Frau. Und ich habe ihm gesagt, ich habe es alles eingepackt und wollte ihm das geben. Sagt er, nein, Haya, du hast es so toll gemacht, ich schenke es dir. Und das ist zum Beispiel ein Schrank voller Minardi-Teller.
Das glaube ich, da braucht man einen Riesenschrank.
Das kannst du dir nicht vorstellen, wie schön die sind, ja.
Und wie oft kommt das regelmäßig zum Einsatz? Weil das ist ja auch zum Beispiel total skurril, dass in der Generation meiner Großmutter beispielsweise. Schönen Sachen, dann standen die und waren gar nicht in Gebrauch.
Nein, ich habe nie gesagt, ach, nur das Silber kommt dann raus. Ich kombiniere Sachen und diese Kombination macht es aus. Nein, ich benütze das, weil ich jeden Tag damit schön leben will. Warum nur einmal im Jahr? Weihnachten mit der Familie. Familie sollte mal öfter erleben, nicht nur einmal im Jahr. Geschirr soll mal öfter schönes Geschirr verwerten.
Ja, sehr gut. Hast du denn selbst dir bewusst bestimmte Dinge angewöhnt oder abgewöhnt in deinem eigenen Ess- und Kaufverhalten? Dass du zum Beispiel, man kommt ja gar nicht mehr umhin, die Verpackung spielt eine Rolle, die Herkunft spielt eine Rolle, die Jahreszeit spielt eine Rolle.
Ja. Schau, Gott sei Dank, ich koche immer frisch, also ich kaufe ganz selten so Convenience. Aber wenn ich eine Butter, will ich eine Bauernbutter. Wenn ich eine Milch, eine Biomilch. Wenn ich Gemüse, will ich Biogemüse. Ich schaue, dass es nachhaltig ist. Ich werde eine rote Rübe jetzt essen, bitte, und nicht irgendwann mal essen. Also wir versuchen schon nachhaltig. Und der Wunsch von meinen Jungs ist eine Nanny-Farm zu machen. Und da haben wir auch so einen Wunsch, dass wir alle gemeinsam erleben werden, die Großeltern, die Frauen und so. Das ist wirklich eine Vision. Und da werden wir wirklich Nannys more and more green. Also das ist unsere Vision jetzt. Auch von allem. In diese Richtung gehen wir. Weil meine Schwiegertochter, die macht auch, sie arbeitet sehr viel mit Erde und wie man die Erde, die wird jetzt nach Rumänien, unsere Erde besser verarbeiten.
Ihr habt da Land gepachtet und baut euer eigenes Biogemüse.
Ja, aber wir wollen in der Nähe auch eine Farm. Und das wird da so die Zukunft. Wenn du uns fragst, welche Vision, Nanny Farm.
Wenn Menschen anfangen, selbst Essen anzubauen, Gemüse anzubauen und sich sozusagen aus der eigenen Manufaktur, wenn man so will, aus den eigenen Händen zu ernähren, dann kann es passieren, dass in ihnen etwas passiert, dass sie auch eine andere Einstellung zum Leben bekommen, eine demütigere Haltung zur Natur, der Natur gegenüber beispielsweise. Hast du das beobachtet? Ist es irgendwas Spirituelles oder mit welchem Wort würdest du es kleiden?
Ich würde es schon spirituell nennen und ich würde es schon von klein auf, wenn du Kinder auf der Welt bringst jetzt, wenn du ein junge Paar, dann nimm die Kinder und zeig ihnen, wie man eine Tomate pflanzt. Zeig ihnen, die müssen den Prozess wissen, ja? Viele Kinder wissen gar nicht, wie was entsteht. Das ist ja verrückt, das ist ja absurd. Und das Ganze, wenn du einen ganz kleinen Balkon hast und das mit den Kindern einpflanzt, so bringst du den Kindern das, auch diese Nachhaltigkeit und noch zu wissen, wie wächst etwas, das ist was sehr Spirituelles und was sehr Schönes. Und ich glaube, dass meine Jungs, wenn sie Kinder kriegen, genau das machen werden.
Aber es ist gut, dass du dieses Beispiel nochmal genannt hast, weil ich weiß, dass das damals bei uns in der Schule musste jeder so eine, ich glaube, bei mir war das einmal Dill und einmal war es eine Bohne. Und das hat ja was von sich kümmern um, auch eine Verantwortung übernehmen. Ja. Mal abgesehen davon, dass man einen Ertrag hat, ja, ne? Wo man fast irgendwie das Gefühl hat, also wenn ich zu lange so einen Butternut-Kürbis liegen habe, das war im letzten Jahr so, da hatte ich so drei. Plötzlich waren die mir so vertraut, dass ich fast Schwierigkeiten hatte, sie zu essen, weil die mich schon so lange beobachtet hatten. Die lagen
das
irgendwie.
Das ist so was Tolles, ne? Das ist schon was ganz Tolles, ja. Das Beobachten. Und genau wie du sagst, ja, zu wissen, das ist so wie ein Hund. Du musst mit ihm spazieren gehen. Genau wie ein Gemüse, ja. Wann pflücke ich die? Wann gieße ich das? Das ist schon was Tolles.
Also so wie sich mir als Gesprächspartnerin, aber ich glaube, wie es den meisten Hörerinnen und Hörern gehen wird, stellt man sich dein Leben wie einen nicht enden wollenden Werbespot vor. Jedenfalls, wenn du zu Hause bist und im Herbst durch die Feuerschalen, durch den Garten gehst oder im Sommer, wenn alle lustigen, gut gelaunten Menschen an dieser langen Tafel sitzen und miteinander lachen, 6-7 Stunden und essen und zum Schluss zusammen abwaschen. Perfekt. Und sehr lässig, sehr entspannt. Und zum Schluss das Dessert. Wir sind schon beim Dessert und damit beim Ende. Mhm. Also wenn du gut gegessen hast, wovon ich ausgehe, dass das meistens in deinem Leben der Fall ist, wie beendest du so ein Mahl?
Schau mal, sagt ja auch immer, das Letzte behältst du. Und ein Dessert ist genau das, was du mitnimmst. Wenn ein Dessert nicht gut ist, wirst du das ganze Essen vergessen. Das heißt, Dessert ist schon sehr wichtig. Und unsere, ich kann sagen, wir haben Knaffe. Das habe ich aus Anatolien, die Idee von diesem Gericht. Das kann man sich so vorstellen wie ein Baklava aus Kadaif.
Ein Baklava aus Kadaif, das musst du alles noch so ein bisschen übersetzen für uns Anfänger.
Baklava ist diese Süßspeisen, die man mit Pistazien essen kann. Ja. Und das ist, außen ist das so wie Fäden, so wie Weizenfäden. Das kann ich Engelsharren benennen, sage ich dazu. Und ich reiße die auseinander, karamellisiere sie und dann gebe ich drei verschiedene Käsesorten drinnen und mache sie im Ofen. Und dann kommt ein Sirup dazu und Pistazien und ein selbstgemachtes Eis. Und das ist geschmolzter Käse, warm, mit einem kalten Eis. Oh. Eine Delikatesse,
wow,
sage ich dir.
Ja. Okay, dass ich das natürlich kriege, wenn ich zu dir zum Essen komme.
Knaffe.
Okay. Und wenn du jetzt aber essen gehst, wie beendest du, also du bist jetzt in einem Restaurant, wo es Knaffe nicht gibt.
Ja.
Bestellst du ein Dessert, wäre das dann eher Tiramisu oder Crème Brûlée oder Mousse au Chocolat? Oder würdest du eine Käseplatte, eine kleine bestellen? Oder würdest du auf sowas ganz verzichten und sagen, nee, ich trinke ein Espresso oder gar nichts zum Ende? Wie beendest du so ein Essen?
Kommt drauf an auf meine Stimmung und wenn ich jetzt wirklich lange gesessen bin und wirklich alles genossen habe mit Freunden, da würde ich eine auf jeden Fall, beim Italiener würde ich auf jeden Fall eine gute Tiramisu nehmen, weil ich liebe, aber es ist wirklich gut
wann
gemacht.
Wann ist sie gut?
Ach, wann ist gut? Wenn die Creme noch selber geschlagen wird in ein Wasserbad. Ja?
Und das schmeckst du raus?
Das schmecke ich raus. Das wird richtig in Wasserbad aufgeschlagen und nicht im Mixer. Und das ist viel cremiger, schaumiger. Das schmeckt man. Das, eine Köchin schmeckt das, ja. Und ja, ich esse gerne Obst, obwohl das Obst nicht so gut ist am Abend. Aber wenn ich einen Käse, dann brauche ich einen Weintraube, ein bisschen Nüsse. Ja, ich liebe auch Käse als Abschluss. Also wir zu Hause essen oft einen Käse, weil der Sami liebt einen guten Rotwein und einen guten Käse. Und Käse muss schön reif sein. Esse ich ein Stück Käse, mehr sogar manchmal als Süßes.
Okay, also du hast mir den Mund total wässrig gemacht. Ich freue mich, dass ich in Vorbereitung auf dieses Gespräch deine Bücher, ich habe die zu Hause. Schön. Und ich habe sie mir natürlich angeguckt, aber ich habe noch nicht danach gekocht, das wird sich jetzt ändern. Ich danke dir für all die Geschichten und die Tricks und was du uns beigebracht hast, oder mir auf jeden Fall. Herzlichen Dank, bleib gesund und mach genau so weiter.
Vielen Dank. Danke dir, hat Spaß gemacht, danke.
Danke.
Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker.
Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentinnen Kate Kubel und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.